Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir fahren fort in der Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen heute zum 4. Kapitel, betrachten die letzten Verse, die Verse 23 bis 25. Ich lese uns Römer Kapitel 4, die Verse 23 bis 25. Hört das Wort des Herrn. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir preisen dich für dein Wort und wir beten, dass du uns nun hilfst, dass wir dein Wort recht verstehen und dass dein Heiliger Geist es anwenden möge an unseren Herzen, dass dein Wort uns heiligt, dass wir dich mehr erkennen, dich mehr lieben, dich mehr fürchten und dass wir in Dankbarkeit und Liebe leben für dich. Und so tue meinen Mund auf, damit ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Die letzten 1,5 Kapitel hat der Apostel Paulus damit verbracht, eine Sache immer und immer wieder zu wiederholen, sie uns einzuschärfen, weil sie so wichtig ist, und gleichzeitig so angegriffen wird. Es geht um das Herz des Evangeliums, das, was Calvin den hauptsächlichen Pfeiler der christlichen Religion nannte und Luther das Hauptstück und den Mittelplatz der ganzen Schrift. Das, womit die Kirche steht und fällt. Wie Luther sagte, wenn das verloren ist, wird zugleich Christus und das Leben und die Kirche verloren. Die Rede ist von der Rechtfertigung gottloser Sünder aus Gnaden allein, durch Glauben allein, an Christus allein, ohne dass irgendein eigenes Werk, irgendein eigenes Verdienst, auch nur irgendetwas dazu beitragen, dazu mitwirken würde. Diese Lehre der Rechtfertigung allein aus Glauben, sie sah sich damals wie heute heftigen Angriffen ausgesetzt. Und deswegen hat Paulus das ganze 4. Kapitel damit verbracht, diese Lehre aus der Schrift heraus zu beweisen. Und das hat er getan anhand des Paradebeispiels eines Menschen, der vor Gott gerecht war, nämlich anhand Abrahams, des Vaters aller Gläubigen. Paulus hatte bewiesen, dass auch Abraham ein Gottloser war, der durch Glauben allein gerechtfertigt wurde, weil er dem Herrn glaubte und er es ihm zur Gerechtigkeit anrechnete. Letztes Mal haben wir dann gesehen, wie der Glaube Abrahams war, durch den er gerechtfertigt wurde. Denn nicht jeder Glaube ist ein rechtfertigender Glaube. Ein Glaube, der rechtfertigt, ein Glaube, der einen rettet, muss eine bestimmte Qualität aufweisen. Abraham glaubte nicht einfach an Gott. Er glaubte nicht nur daran, dass es Gott gibt, sondern er glaubte Gott. Er hielt Gott für vertrauenswürdig. Er glaubte seinem Wort, seinen Verheißungen. Rechtfertigender Glaube glaubt nicht einfach an Gott. Er glaubt Gott. Er glaubt die Bibel. Er glaubt Gottes ausgehauchtem Wort. Abraham glaubte auch an Gottes unbegrenzte Macht, dass er Tote lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Und er glaubte, dass Gott diese Macht auch gebrauchen würde, um zustande zu bringen, was er verheißen hat. Rechtfertigender Glaube glaubt nicht nur an Gottes Allmacht, sondern vertraut Gott, dass er glaubwürdig und wahrhaftig und zuverlässig und vertrauenswürdig ist und tatsächlich seine Macht gebrauchen wird, um zu tun, was er verheißen hat. Und aus diesem Glauben und aus diesem Vertrauen erwuchs Abraham Hoffnung. Und zwar Hoffnung gegen alle Hoffnung. Hoffnung, die die menschliche Erfahrung und Vernunft übersteigt. Abraham sah seinen fast 100-jährigen Leib an und er sah den 90-jährigen Leib seiner Frau Sarah an und er wusste, dass es biologisch unmöglich war, dass sie beide noch ein Kind bekommen. Ja, es war geradezu lächerlich, weshalb Abraham im ersten Moment auch tatsächlich lachen musste, als er Gottes Verheißung hörte. Aber weil Abraham glaubte an Gottes Allmacht und weil er vertraute auf Gottes Wahrhaftigkeit, glaubte er, dass Gott das Unmögliche möglich machen würde, dass er es tun würde und die Verheißung erfüllen würde, ihn zum Vater einer unzählbaren Nachkommenschaft zu machen. Und er zweifelte nicht durch Unglauben daran. Und weil er durch diesen festen, vertrauenden, hoffenden Glauben Gott die Ehre gab, stärkte Gott ihn im Glauben, sodass er völlig gewiss wurde, dass Gott alles tun kann und alles tun wird, was er verheißen hat. Und dieser Fiducia-Glaube, diese gewisse, hoffnungsvolle, persönliche Vertrauen auf Gottes Allmacht und Gottes Wahrhaftigkeit, dieser Fiducia-Glaube ist es, der Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Und nun schreibt Paulus weiter, Vers 23, es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll. Warum hat Paulus jetzt ein ganzes Kapitel lang von Abraham erzählt? Warum ist die Geschichte von Abraham überhaupt aufgeschrieben in der Schrift? Nur Abrahams wegen? Wollte Gott, dass wir lediglich etwas über Abrahams Geschichte erfahren? Wie er glaubte und wie Gott an ihm handelte. Nun, das mag ein Grund sein. Unser Herr sagt etwa über die Frau, die ihn mit Salböl salbte, in Matthäus 26, Vers 13, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Ja, es gefällt dem Herrn tatsächlich, die Seinen zu ehren, indem er sie zu ihrem Gedächtnis in der Schrift erwähnt. Aber das ist nicht der einzige Grund, sondern Paulus schreibt, Vers 24, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll. Die Geschichte von Abraham und speziell die Ausführungen darüber, wie Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde, wurden nicht nur wegen Abraham aufgeschrieben, sondern auch unsertwegen. Paulus lehrt diese Wahrheit auch an anderen Stellen. Etwas später schreibt er in Römer 15, Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Alles, was in der Schrift steht, ist für uns geschrieben worden, für die Gläubigen, damit wir daraus etwas lernen und dadurch ermuntert werden und Hoffnung haben. Ähnlich schreibt es Paulus auch in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich von Gott ausgehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist geschrieben zu unserem Nutzen. Für uns Gläubige, damit wir etwas lernen, damit wir zurechtgewiesen werden, damit wir überführt werden, damit wir Fehler und Sünden in unserem Denken und Handeln erkennen und korrigieren können und damit wir so leben können, wie es Gott wohlgefällt, dass wir ausgerüstet sind für jedes gute Werk. Und so sollten wir die Schrift dann auch lesen. Auch das Alte Testament, denn davon schreibt Paulus hier in erster Linie, denn das Neue Testament war ja gerade erst im Entstehen. Die ganze Schrift wurde nicht allein aufgeschrieben, damit wir ein paar schöne Geschichten lesen können. Auch das Alte Testament, das ist nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, wie das in vielen Kirchen und Gemeinden verstanden wird, sondern es ist ein Lehrbuch, und zwar ein Lehrbuch für dich, den Gläubigen, persönlich. Denn die Schrift wurde zu diesem Zweck geschrieben, dass du daraus etwas lernen sollst für dein Leben. Und so ist es auch mit der Geschichte von Abraham und seinem Glauben, den Gott ihm zur Gerechtigkeit rechnete. Dies wurde nicht allein seinetwegen geschrieben, sondern auch unsertwegen, für uns, für die Erwählten, denen ihr Glaube auch zur Gerechtigkeit gerechnet werden soll. Wir sollen also von Abrahams Glauben etwas lernen für unseren Glauben, damit auch wir einen Glauben haben, der uns zur Gerechtigkeit gerechnet werden kann. Wir sollen von Abraham lernen, wie wir recht glauben müssen, damit wir gerettet werden. Denn wir hatten schon gesehen, dass wir nur dann gerechtfertigt werden, wenn wir vom Glauben Abrahams sind. Wenn wir also den gleichen Glauben haben wie Abraham. Wenn wir so glauben, wie Abraham glaubte. Und deswegen sollen wir vom Glauben Abrahams lernen für unseren Glauben. Wir haben in diesem vierten Kapitel schon viel über Abrahams Glauben gelernt. Letztes Mal haben wir gelernt, wie Abrahams Glaube war, wie Abraham glaubte, nämlich mit einem Fiduzia-Glauben, der glaubt an Gottes Wort und Gottes Macht und der vertraut auf Gottes Glaubwürdigkeit und Gottes Wahrhaftigkeit und aus dem eine gewisse Hoffnung entsteht. Das ist, wie wir glauben sollen. Die Qualität des Glaubens. Nun stellt sich noch die Frage, was wir glauben sollen, also der Inhalt des Glaubens. Ich lese noch einmal ab Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Wem wird also jetzt der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet? Denen, die an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Über den Glauben Abrahams hieß es, dass er dem glaubte, der die Toten lebendig macht. Abraham glaubte, dass Gott ihm aus seinem erstorbenen Leib und dem absterbenden Mutterleib der Sarah einen Sohn erwecken würde, quasi wie aus Toten. Und als Abraham diesen Sohn Isaak später opfern sollte, glaubte er, dass Gott ihn wieder aus den Toten auferwecken würde, um die Verheißung zu erfüllen. Denn das Wort des Herrn war für ihn gewisser als der Tod. Und unser Glaube muss genauso sein. Auch wir müssen glauben an den, der Tote lebendig macht. Und zwar ganz konkret an den, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. So wie Abraham glaubte, dass Gott die Macht hat, die Toten lebendig zu machen, so glauben wir, dass Gott diese Macht gebraucht hat, um seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken. Und deswegen verkündigen wir den Auferstandenen, so wie es bereits die Apostel taten, wie wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 33, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihn allen. Die Auferstehung Christi ist unser zentraler Glaubenssatz. Viele glauben das heute nicht mehr, selbst die, die sich Christen nennen. Aber es ist essentiell, dass man als Christ diese Wahrheit glaubt. Denn wer das nicht glaubt, der hat keinen rechtfertigenden Glauben. Der geht auf ewig verloren. Wie Paulus später schreibt in Römer 10, ab Vers 8, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Wer ist gerettet? Wer ist ein wahrer Christ? Der in seinem Herzen glaubt, dass Gott Christus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn du bekennst, dass Jesus der Herr ist, der Christus, der Sohn Gottes, dem der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, dann wirst du gerettet werden. Und wenn du das nicht glaubst, gibt es auch keine Rettung für dich. Ja, und sogar mehr noch. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Abvers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn Gott Christus nicht aus den Toten auferweckt hat, dann ist der ganze christliche Glaube ein einziger Betrug. Dann sind die Apostel Lügner und Betrüger, falsche Zeugen gegen Gott. Dann ist jede Predigt, die jemals gehalten wurde, inhaltsleeres Geschwätz. Und jeder Mensch, der jemals die christliche Botschaft, das Evangelium geglaubt hat, ist ein naiver Dummkopf. Er hat sich einfangen lassen durch Lüge und Betrug. Und ist das nicht genau das, was die Gottlosen über uns denken und über den christlichen Glauben? Dass das alles nur fromme Märchen sind, Lügengeschichten, um Menschen zu fangen, Opium fürs Volk? Dass Prediger, die christliche Botschaft verkündigen, Scharlatane sind, denen es nur um das Geld der Menschen geht? Und dass die, die das glauben, entweder Dummköpfe sind oder Verrückte? Richard Dawkins, einer der bekanntesten Gottes- und Christenhasser unserer Zeit, er nennt sich Atheist, aber das ist es, was es ist, ein Gottes- und Christenhasser. Er bezeichnet bibeltreue Christen als entweder unwissend, dumm oder verrückt und meint, Atheismus sei ein Zeichen für einen gesunden Geist. So sprechen die Gottlosen über uns. Weil wir an Dinge glauben, die aus ihrer Sicht lächerlich sind, inhaltsloses Geschwätz, und man dumm oder verrückt sein muss, um so etwas zu glauben. Und sie hätten recht, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Der entscheidende Punkt ist die Auferstehung Jesu. Viele Menschen gestehen zu, dass Jesus ein guter Mensch war, ein Visionär, der wollte, dass die Menschen besser miteinander umgehen. Aber bei der Auferstehung hört es auf. Das ist lächerlich. Sowas kann man nicht glauben. Und das war schon immer so. Als Paulus zu den Athenern predigt auf dem Areopag, da spricht er in Apostelgeschichte 17, Abvers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Die Athener hörten Paulus gerne zu. Es war interessant, was er erzählte. Aber als er von der Totenauferstehung sprach, da wurde seine Predigt abgebrochen. Da war es vorbei. Da hatten die Athener für heute genug. Und einige spotteten offen und Paulus musste fortgehen. Nach menschlichem Dafürhalten erscheint es lächerlich, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber dies ist entscheidend für den christlichen Glauben. Ohne das ist unser Glaube nichts wert. Noch einmal 1. Korinther 15, Abvers 16. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Seht ihr, wie wichtig die Auferstehung Jesu ist. Wenn Jesus nicht auferweckt ist, dann ist unser Glaube nichtig. Er ist nutzlos. Er ist nichts, eine leere Hülle ohne einen Inhalt. Dann haben wir keine Vergebung der Sünden. Dann gehen wir, wenn wir sterben, für immer verloren. Und dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Denn wir haben uns betrügen lassen. Wir haben unser ganzes Leben aufgebaut auf einer Lüge. Wir haben uns selbst etwas vorgemacht. Ja, wir sind tatsächlich Dummköpfe, oh, arme Irre, die wir unser ganzes Leben lang geglaubt haben an so lächerliche Lügen. Aber dann schreibt Paulus weiter in 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Christus ist auferweckt worden. Er ist auferstanden. Halleluja. Glaubst du das? Glaubst du das mit einem festen, gewissen, hoffnungsvollen Fiduzia-Glauben eines Abrahams? Glaubst du das in deinem Herzen, weil du an den glaubst, von dem du weißt, dass er die Macht hat, Tote aufzuerwecken und dass du ihm vertraust, dass sein Wort wahr ist, das uns berichtet von der Auferstehung unseres Herrn? Deswegen lasst uns niemals schämen für die Auferstehung, sondern lasst uns wie die Apostel mit aller Kraft Zeugnis davon ablegen, dass der Herr auferstanden ist und lebt. Denn auch wenn auf dem Areopag viele gespottet haben und nicht weiterhören wollten, es heißt dann noch, einige aber glaubten. Und jetzt erläutert Paulus noch etwas genauer, was wir glauben. Weiter in Vers 24. Die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Der rechtfertigende Glaube glaubt also zweierlei. Erstens, dass Jesus unserer Übertretungen wegen dahingegeben worden ist und zweitens, dass Jesus unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir glauben also an den Sühnetod Jesu und wir glauben an die Auferstehung Jesu. Den ersten Punkt, den hatte Paulus bereits in Kapitel 3 behandelt. Dort hieß es ab Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt unter mangelnder Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott hat seinen Sohn dahingegeben für unsere Übertretungen. Er hat ihn hingestellt als einen Sühneort, um unsere Schuld zu sühnen, um zu bezahlen für unsere Schuld. Sein Blut musste vergossen werden, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Dort am Kreuz von Golgatha ließ der Herr ihn treffen, unser aller Schuld. Dort lag auf ihm die Strafe für die Vergehen seines Volkes. Dort wurde er durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Dort gefiel es dem Herrn, ihn zu zerschlagen und ihn leiden zu lassen, wie uns Jesaja berichtet. Und dadurch hat Christus die Sühnung wirksam bewirkt für unsere Sünden. Er hat bezahlt für unsere Schuld. Er hat Wiedergutmachung geleistet, den Zorn Gottes gestillt und uns gekleidet in seine Gerechtigkeit, in die Gerechtigkeit Gottes, sodass wir nicht gerichtet werden, sondern ein für allemal gerecht gesprochen sind vor Gottes Gericht. Gott hat seinen geliebten Sohn unserer Übertretungen wegen dahingegeben in den Tod. Und er hat ihn dahingegeben, indem er Menschen gebraucht hat, die Jesus griffen und verurteilten und verhöhnten und schlugen und geißelten und ans Kreuz nagelten. Wir lesen von einem Gebet der frühen Gemeinde in Jerusalem. In Apostelgeschichte 4, ab Vers 24 heißt es, Denn in dieser Stadt, in Jerusalem, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Es waren viele Menschen daran beteiligt, Jesus zu töten. Der König Herodes, Pontius Pilatus, die Nationen und die Völker Israels, Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschen, allein die, die schrien, gib uns Barabbas und kreuzige Jesus. Tausende von Menschen waren daran beteiligt, aber alles, was sie taten, war den Ratschluss Gottes auszuführen. Sie taten, was Gott vorherbestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Die gleiche Wahrheit verkündigt auch der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt. Dort spricht er über Jesus und sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Petrus macht den Menschen hier einen Vorwurf. Ihr habt das getan. Auch wenn die Menschen taten, was Gott vorherbestimmt hatte, dass es geschehen sollte, sind sie also keineswegs schuldlos. Die Vorherbestimmung Gottes, sein Ratschluss, hebt nicht die Eigenverantwortung des Menschen auf, sondern sie sind verantwortlich für ihre Taten. Denn Gott musste niemanden von ihnen zwingen, das Böse zu tun. Er musste niemanden den Gedanken ins Ohr setzen, ah, kreuzige doch mal Jesus. Sondern sie taten, was ihrem eigenen Willen entsprach. Sie handelten nach den Begierden ihres bösen Herzens. Und so hat Gott seinen Sohn dahingegeben. Und er hat Menschen gebraucht, die sich dennoch auch selbst schuldig gemacht haben. Denn sie taten, was sie wollten. Sie wollten den Sohn Gottes töten. Nun, in unserem Text lenkt Paulus unsere Aufmerksamkeit darauf, dass es Gott, der Vater war, der seinen Sohn dahingegeben hat. Aber zugleich war es auch der Sohn, der sich selbst hingab. Paulus schreibt etwa in Galater 1, Ende von Vers 3, Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Und Jesus selbst spricht in Johannes 10, ab Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und weiter, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Beides ist wahr. Der Vater hat seinen Sohn dahingegeben und Jesus hat sich selbst hingegeben. Vater und Sohn sind eins. Sie handeln in völliger Übereinstimmung. Aber Paulus ist es wichtig, hier unsere Aufmerksamkeit auf den Vater zu lenken. Denn in diesem Sinne war das Opfer Jesu nicht nur ein Opfer des Sohnes, sondern auch ein Opfer des Vaters, denn er gab sein Liebstes dahin für uns. Für Abraham war es die schwerste Glaubensprüfung, seinen einzigen Sohn opfern zu sollen. Und jeder Vater kann das gut nachvollziehen. Wie könnte man denn seinen eigenen Sohn töten? Aber bei Abraham, da griff Gott ein und verschonte Isaak. Aber seinen eigenen Sohn, seinen geliebten Sohn, hat er nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Siehst du die Liebe? Welche Liebe, dass der Vater seinen einzigen Sohn dahingibt für uns Sünder. Wenn wir über das Opfer Jesu nachdenken, dann gebührt Jesus Lob und Dank. Aber lasst uns nicht vergessen, auch dem Vater zu danken, der aus Liebe seinen einzigen Sohn gab. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und welche Liebe auch, dass der Sohn sich selbst hingibt. Denn größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe als die, mit der du geliebt bist, vom Vater und vom Sohn. Das war der erste Punkt, dass Jesus unserer Übertretungen wegen dahingegeben worden ist. Der zweite Punkt, den Paulus nennt, ist ein wenig schwieriger, nämlich, dass Jesus unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir glauben, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und dass dies erforderlich ist, um überhaupt gerettet zu werden. Aber was ist die Bedeutung der Auferstehung für uns? Paulus schreibt, dass Jesus unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wie ist das zu verstehen? Nun, wir müssen zunächst festhalten, dass es nicht die Auferstehung an sich ist, die uns rechtfertigt. Gerechtfertigt werden wir durch Glauben allein, und Gottes Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird durch den Glauben, ist die Gerechtigkeit, die Christus uns durch sein Leben und sein Sterben erworben hat. Oder theologisch ausgedrückt, die Gerechtigkeit, die Christus erworben hat, durch seinen aktiven und seinen passiven Gehorsam. Durch seinen aktiven Gehorsam, indem er alles tat, um das Gesetz für uns vollkommen zu befolgen, indem er sündlos lebte als Bedingung für das ewige Leben. Und durch seinen passiven Gehorsam, indem er alles litt, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen und unsere Schuld zu sühnen. Das ist es, was uns die Rechtfertigung bringt. Die Auferweckung Jesu aus den Toten ist also nicht der Grund für unsere Rechtfertigung, aber sie ist das Siegel unserer Rechtfertigung. Sie ist das sichtbare Zeichen, der göttliche Beweis, dass unsere Rechtfertigung vollbracht ist. Dass Gott der Vater das stellvertretende Opfer Jesu für uns angenommen hat. Calvin formuliert es so. Denn überall sonst steht ja die Wahrheit fest, dass der Gehorsam, welchen Christus in seinem Tode leistete, uns die Gerechtigkeit erwarb. Weil aber erst die Auferstehung offenbar machte, was der Tod erworben, so wird, um die Sache klarzumachen, auch die Unterscheidung nötig: Das Opfer, welches die Sünden sühnt, hat den Anfang, die Auferstehung aber erst die Vollendung des Heils begründet. Denn die Grundlage der Gerechtigkeit ist unsere Versöhnung mit Gott, ihre Krone, die Herrschaft des Lebens über den Tod. Unsere Rechtfertigung erfolgt durch das Leben und Sterben Jesu. Aber erst die Auferstehung macht offenbar, dass wir tatsächlich gerechtfertigt worden sind. Der Lohn der Sünde ist der Tod, und somit ist die Auferweckung Jesu aus den Toten zum einen der Beweis, dass Jesus wahrlich der heilige und sündlose Sohn Gottes ist, der keine Sünde getan hat, der nicht den Lohn der Sünde, den Tod, verdient. Petrus spricht davon in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, Vers 23. Den Anfang hatten wir schon gehört. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Heiliger Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Es war unmöglich, dass Jesus im Tod bleiben sollte. Unmöglich, dass er die Verwesung sehen sollte, weil er der Heilige Gottes ist. Gott lässt den Sündlosen, Gott lässt den Gerechten nicht im Hades, sondern weckt ihn auf von den Toten. Und so ist die Auferweckung Jesu der Beweis, dass Jesus tatsächlich der heilige und vollkommen gerechte Sohn Gottes ist. Wie Paulus bereits geschrieben hatte in Römer 1, Vers 4, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Auferstehung ist auch der Beweis, dass Gottes Gericht kommen wird über alle Menschen. Und dass Gott das Gericht seinem Sohn übergeben hat. Paulus sagte in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist der Beweis, dass Jesus tatsächlich der heilige, sündlose Sohn Gottes war und dass er der Richter der ganzen Erde sein wird. Aber zum anderen ist die Auferweckung Jesu auch der Beweis, dass Jesus tatsächlich wirksam für uns gesühnt hat. Dass er ein passendes Sühneopfer gebracht hat und dass wir durch sein Opfer tatsächlich frei sind von der Sünde, tatsächlich gerechtfertigt sind von Gott, dass wir nicht mehr den Lohn der Sünde empfangen, dass der Tod keine Macht mehr hat über uns. Denn wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat, wie Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 12. Oder wie er schreibt in 1. Korinther 15, ab Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. So wie durch Adam der Tod kam, für uns alle, für alle Menschen, weil wir alle in Adam gefallen sind, weil wir alle unter der Sünde sind, so kommt durch Christus die Auferstehung der Toten für alle, die an ihn glauben. Weil Jesus auferweckt ist, wissen wir, dass unsere Rechtfertigung vollbracht ist, dass wir nicht mehr unter der Sünde und dem Tod sind, sondern dass wir vom Tod ins Leben übergegangen sind und dass auch wir auferweckt werden am letzten Tag zu ewigem Leben. Und so wurde Christus unserer Rechtfertigung wegen auferweckt, als sichtbarer Beweis, als das sichere Siegel, als die Krone unserer Rechtfertigung. Und auch hier lenkt Paulus unsere Aufmerksamkeit wieder darauf, dass es Gott der Vater war, der seinen Sohn auferweckt hat. Und wieder war es zugleich auch der Sohn, der selbst auferstand. Wir lesen noch einmal Johannes 10, wo Jesus spricht in Abvers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wieder ist beides wahr. Der Vater hat seinen Sohn auferweckt und Jesus hat sein Leben selbst wiedergenommen. Auch in der Auferstehung handeln der Vater und der Sohn in völliger Einheit. Aber auch hier will Paulus unsere Aufmerksamkeit besonders auf den Vater lenken und auf das, was der Vater getan hat zu unserer Rechtfertigung. Seht ihr, manche haben die Vorstellung, dass der Vater der zornige und strafende Gott des Alten Testaments sei und der dann durch seinen milden und barmherzigen Sohn beschwichtigt werden müsste. Aber lasst uns erkennen, wie sehr auch der Vater uns liebt und sich über uns erbarmt. Dass er es ist, der seinen Sohn unserer Übertretungen wegen dahingegeben hat und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt hat. Der Vater ist an unserer Rettung genauso beteiligt wie auch der Sohn. Wenn wir also gleich zum Tisch des Herrn gehen, dann lasst uns nicht nur dem Herrn Jesus Christus Dank bringen, sondern auch unserem himmlischen Vater, der seinen Sohn dahingegeben hat wegen unserer Übertretungen und ihn auferweckt hat für unsere Rechtfertigung. Und zuletzt, lasst uns voller Hoffnung sein. Paulus schreibt in Epheser 2, Abvers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und in Gütern uns erweist, in Christus Jesus. Christus, unser Herr, er lebt. Er ist unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden und wir sind mit ihm lebendig gemacht. Wir sind mit ihm auferweckt. Durch die Liebe, durch die Erbarmung unseres Vaters. Es ist bereits jetzt eine geistige Realität, auch wenn wir sie noch nicht mit unseren Augen sehen können. Aber der Tag kommt, an dem wir auferweckt werden von den Toten und die Herrlichkeit Gottes erben und eingehen in das ewige Leben. Deswegen lasst uns voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Hoffnung sein. Denn Jesus ist nicht in den Toten geblieben. Er ist auferweckt und mit ihm leben auch wir. Und so lasst uns auf den vertrauen, der die Toten auferweckt. Er hat uns aus so großem Tod gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.